Ein herzliches Moin in den Süden, in den schönen Westerwald. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, liebe Helmskreter. In der Predigt geht es jetzt um zwei große Suchaktionen. Einmal werden Menschen im Watt gesucht und auf der anderen Seite ein verloren gegangenes Schaf. Viel Spaß. Heute bin ich in der Nähe von Neufeld, einem kleinen Ort an der Elbmündung. Normalerweise ist hier nicht so viel los, ein ganz beschaulicher Ort, man kann hier gut Fisch essen. Aber letzte Woche, da war hier richtig was los, denn einige Personen steckten im Watt fest, tief eingesunken. Und wenn man die nicht findet, bevor die Flut kommt, dann haben solche Leute eigentlich keine Chance. Es war schon dunkel, es ist ein Helikopter gekommen aus St. Peter-Ording, startet eine Suchaktion. Die Vermissten im Watt, die hören den Helikopter, die sehen die Lichter von ihm und leuchten jetzt mit ihren Handys nach oben. Und durch diese Lichtsignale kann die Helikoptercrew die Vermissten orten und schließlich auch retten. Das war ganz schön knapp. Und wenn die Rettungskräfte nicht sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt hätten, dann wären die Leute im Watt wirklich verloren gewesen. Menschenleben zu retten hat oberste Priorität für die Rettungskräfte. Dafür riskieren sie sogar ihr Leben, zum Beispiel Feuerwehrleute, und hängen sich mit aller Kraft und voll konzentriert rein. Es gibt sicher nichts Schöneres, als wenn am Ende so eine Such- und Rettungsaktion erfolgreich ist und Menschenleben auch wirklich gerettet werden können. Auch Jesus ist jedes einzelne Menschenleben total wichtig. Um das seinen kritischen Zuhörern deutlich zu machen, erzählt Jesus ebenfalls etwas von einer Suchaktion. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus Lehren zu hören. Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es gefunden hätte? Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über die 99 anderen, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Die kritischen Zuhörer waren also Pharisäer und Schriftgelehrte. Sie gehörten zur angesehenen Oberschicht in Israel. Und sie waren der Ansicht, sich mit Steuereinnehmern oder mit anderen Sündern einzulassen, das geht gar nicht. Dass Jesus das aber trotzdem gemacht hat, und zwar immer wieder, das fand diese Oberschicht völlig unmöglich. In den Ordnungen der Pharisäer stand drin, beachte stets das Abstandsgebot. Also dazu brauchten die nicht erst Corona. Lade die nicht zu dir ein und wenn du eingeladen wirst, geh nicht zu denen hin. Kaufe nichts von solchen Leuten und verkaufe nichts an sie. Berühre sie nicht, denn sie halten sich nicht so akribisch an all die Gesetze und Ordnungen, wie wir das tun. Viele aus der Oberschicht waren davon überzeugt, im Himmel wird Freude sein über einen Sünder, der, Achtung, von Gott ausgelöscht wird. Also genau das Gegenteil von dem, was Jesus am Ende sagt. Das Schaf, das sich verlaufen hat, steht also für einen Sünder, der sozusagen vom richtigen Weg abgekommen ist, der von Jesus abgedriftet ist, beziehungsweise der noch nie etwas mit Jesus vorher am Hut hatte. Warum erzählt Jesus denen dann überhaupt etwas von Schafen? Also warum erzählt er nicht direkt, dass ein Mensch gerettet wird? Das lag daran, dass man dieses Bild Schäfer und Schaf oft dafür genutzt hat, um das Verhältnis auszudrücken zwischen Heerführer und Soldaten, beziehungsweise zwischen Anführern und ihren Untertanen, speziell Könige und das Volk Israel. In Hesekiel 34 ist zum Beispiel die Rede von sehr schlechten Anführern, von sehr schlechten Schäfern. William Barclay beschreibt das Bild des Schäfers in seinem Kommentar so. Wenn man auf einer einsamen Hochebene, auf der bei Nacht die Hyänen heulen, jemals einem Hirten begegnet ist, der wachen Auges in die Ferne blickt, ein abgehärteter, bewaffneter Mann ist, der sich auf seinen Hirtenstab stützt und seine verstreute Herde überschaut, von der er jedes Tier kennt. Dann versteht man plötzlich, warum der Hirte in Judäa zum Anführer seines Volkes wurde. Von daher, die kritischen Zuhörer von Jesus, die wussten hier ziemlich genau, wer mit diesem verlorenen Schaf gemeint war. Die vermeintlichen Sünder, die die Oberschicht für den letzten Abschaum der Gesellschaft gehalten hat. Wie konnte das jetzt überhaupt passieren, dass so ein Schaf plötzlich weg ist? Wenn man sich Israel auf einer Landkarte anschaut, dann ist das ja ein sehr schmales Land, also praktisch wie so ein schmaler Streifen. Die Hochebene, wo die Schafe ihre Weideflächen hatten, die ist nur wenige Kilometer breit. Und in Richtung Wüste gibt es ziemlich steile Abhänge. Die Weideflächen waren in der Regel nicht eingezäunt. Also so konnte es durchaus mal vorkommen, dass sich ein Schaf verläuft oder irgendwo verfängt und dadurch eben den Kontakt zur Herde verliert. Ich habe gelesen, Schafe können sich unheimlich gut Gesichter und Stimmen einprägen von Menschen. Untereinander erkennen sie sich auch, unter anderem am Geruch. Und sie empfinden sogar Trauer, also wenn zum Beispiel ein Tier aus ihrer Herde verendet ist. Andererseits aber, wenn ein Schaf in Rückenlage gerät, was für das Tier übrigens lebensgefährlich ist, dann helfen sie sich interessanterweise nicht gegenseitig, um wieder auf die Beine zu kommen. Beim Orientierungssinn gingen die Meinungen etwas auseinander. Erst letzte Woche habe ich am Deich zwei Schafe entdeckt, außerhalb ihrer eingezäunten Herde. Diese Tiere, das merkte man sehr deutlich, die wollten gerne zu den anderen Tieren zurück. Aber sie haben die Lücke nicht mehr gefunden, durch die sie durch den Zaun durchgekommen sind. Die Schafe, die sind wie wild gegen den Zaun gesprungen und haben sich darin verfangen. Also möglicherweise kam es auch daher, dass jemand das Tor aufgemacht hat und am Ende nicht wieder richtig zugeschlossen hat, dass also ein Spalt offen blieb, beziehungsweise dass die Schafe es aufdrücken konnten. Und selbst als wir dann zu zweit waren, es kam noch ein Passant vorbei, er dann das Tor aufgehalten hat, ist das eine Schaf durch die Toröffnung durch, aber hat einen großen Satz gemacht, als wäre da noch ein Hindernis. Und das andere hat die Toröffnung verpasst und ist wieder mitten in den Maschendrahtzaun reingesprungen. Also mir sah das jetzt nicht danach aus, dass die einen wahnsinnig großen Orientierungssinn hatten. Vielleicht lag es aber auch an diesen beiden Schafen. Das wirkte eher ziemlich hilflos. Von daher erscheint es aber umso wichtiger, dass man ein verirrtes Schaf nicht sich selbst überlässt, sondern alle Hebel in Bewegung setzt, damit man es wiederfindet. Die anderen Schafe, die hat man entweder eingepfercht, also eingezäunt, oder andere Schäfer haben so lange auf die Herde aufgepasst. Schäfer waren gute Fährtenleser und sind einem verirrten Schaf dann nachgegangen. Nur so am Rande. Auf so einer Suche nach einem ausgebüxten Tier ist mal ein Ziegenhirt in den 50er Jahren in einer Höhle auf die Qumran-Schriften gestoßen, also die ältesten Handschriften biblischer Bücher, die uns heute vorliegen. Aber zurück zu dem Schäfer auf großer Schafsuchaktion. Für den Fall, dass die übrigen Schäfer bereits mit der Herde wieder ins Dorf zurückgekehrt sind, hat das ganze Dorf auf diesen einen Schäfer gewartet, der noch im Gebirge unterwegs ist, auf der Suche nach dem verloren gegangenen Schaf. Und wenn der Schäfer dann endlich in Sichtweite kam, mit dem gefundenen Schaf auf dem Rücken, dann hat sich das komplette Dorf mitgefreut über dieses wiedergefundene Schaf. Die Freude ist riesengroß, wenn das verloren gegangene Schaf wieder da ist, wenn vermisste Personen im Watt gerettet werden können. Und die Freude ist riesengroß, wenn ein verloren gegangener Mensch zu Gott findet, wenn er wiedergefunden wird. Und zwar ist dann die Freude groß im Himmel. Auf Deutsch, dann wird im Himmel ein Fass aufgemacht und ein Riesenfest gefeiert. Was Jesus hier aber auch ganz deutlich macht, ist, das Ganze hat etwas mit Aktivität zu tun, mit aktivem Nachgehen. Die Rettungskräfte, die können sich nicht in Neufeld an Deich setzen und warten, bis die Wattläufer sich selber befreit haben und wiederkommen, sondern die mussten sich schon auf den Weg zu ihnen hinmachen. Genauso der Schäfer, wenn der sich hinsetzt und wartet, dass das verlorene Schaf von alleine wiederkommt, dann kann er ziemlich lange warten. Jesus erklärt der Oberschicht, Freunde der Nacht, ja, das stimmt. Ich gehe zu den Leuten, die am Rande der Gesellschaft stehen, hin. Ich gehe hin zu den vermeintlichen Sündern, denn von alleine werden diese Menschen nicht zu mir hinfinden. Das ist das ganz große Defizit, was die meisten Kirchen und Gemeinden haben. Dass wir darauf warten, dass die Leute zu uns kommen, anstatt dass wir zu ihnen hingehen. In anderen Bereichen mag das ganz gut funktionieren. Sei es die Muckibude, sei es der Fußballverein. Da geht man von selber hin, weil man sich fit halten will, beziehungsweise weil man gerne Fußball spielt. Dass einem Gemeinde, Gemeinschaft gut tut, dass es wichtig ist, Jesus Christus zu kennen, das wissen viele gar nicht. Warum sollten sie also in eine Gemeinde gehen? Jetzt können wir uns das ja relativ einfach machen und sagen, ja, aber Jesus ist doch der gute Schäfer, der den Leuten nachgeht, der sich kümmert. Dann sind wir als Christen doch fein raus aus dieser Nummer. Doch ganz so einfach sollten wir es uns dann doch nicht machen. Was sagt Jesus denn den Jüngern im Missionsbefehl? Geht hin zu den Völkern. Was sagt Jesus zu Petrus am See Tiberias zwischen seiner Auferstehung und Himmelfahrt? Weide meine Schafe, mache du das, Petrus. Paulus fragt später sehr provokant im Römerbrief, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Mit Prediger ist da nicht nur der Hauptamtliche gemeint. Ziemlich klarer Fall. Jesus will, dass wir aktiv werden, dass Christen anderen Menschen nachgehen und davon erzählen, was wir an diesem Jesus denn so cool finden, welche Relevanz er für unser Leben hat. Es geht nicht darum, Menschen zu bedrängen oder ihnen irgendetwas aufzuzwingen, sondern es geht darum, dass sie von Jesus Christus erfahren. Was sie daraus letztendlich machen, das ist ihre Entscheidung. Glaube beruht immer auf Freiwilligkeit. Das ist im Watt nicht anders. Es ist de facto unmöglich, jemanden aus dem Watt oder aus dem Wasser zu retten, wenn der das nicht will und sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Auch ein Schaf muss sich retten lassen wollen. Als ich den beiden Schafen letztens helfen wollte, wieder zu ihrer Herde zurückkehren zu können, da wollten die das nicht. Die haben mich angeguckt, als wollten sie sagen, hör mal, dich kennen wir nicht. Du bist nicht unser Schäfer, von dir lassen wir uns schon mal gar nichts sagen. Die Schafe haben nicht erkannt, dass ich es gut gemeint habe mit ihnen. Viele Menschen denken da ganz ähnlich in Sachen Jesus. Die sagen, ich kenne dich nicht, Jesus, und ich will mir nichts von dir sagen lassen. Und überhaupt, ich kenne viele Christen, die mir was aufzwingen wollen oder die mich anderweitig enttäuscht haben. Und immer, jedes Mal, wenn ich mit den Frommen zu tun habe, dann fand ich das total langweilig und ätzend. Ganz ehrlich, oft sind Christen kein Ruhmesblatt für andere, sondern schrecken andere womöglich auch eher noch davon ab, mit Jesus Christus in Kontakt zu kommen. Wem es so ergangen ist, dass er total enttäuscht ist von Christen bzw. von Gottesdiensten und Ähnlichen, dann lassen Sie sich eins gesagt sein. All das, wo wir als christliche Gemeinden versagen, all das ist ziemlich menschlich. Menschen können enttäuschen. Und als Menschen werden wir immer wieder andere Menschen enttäuschen. Immer und immer wieder. Machen Sie nicht den Fehler und verwechseln Sie den genialen Jesus Christus mit seinem doch oftmals unfähigen Bodenpersonal. Setzen Sie das nicht gleich und lehnen Sie nicht einfach jemanden pauschal ab, den Sie noch gar nicht richtig kennengelernt haben. Geben Sie Jesus Christus die Chance zu zeigen, dass er nicht enttäuscht und dass er auch nicht langweilig ist. Schauen Sie sich ruhig mal um, was es für Gemeinden gibt in Ihrer Nähe. Finden Sie heraus, in welcher Gemeinde Sie einen Zugang finden zu Gott, wo Sie dem Gottesdienst und der Predigt auch wirklich folgen können. Das Ergebnis wird ganz unterschiedlich ausfallen. Manche werden sich in den Kirchen wohlfühlen, vielleicht auch gerade wegen der liturgischen Formen. Andere finden eher in einer freien Gemeinde ihr Zuhause. Wiederum andere in einer Gemeinschaft. Vielleicht denken sie, Gott, Glaube, Jesus, das hat alles überhaupt keine Bedeutung für mein Leben. So zu denken, das ist ihr gutes Recht. Aber ich frage sie mal, was ist, wenn doch? Wenn Jesus doch eine Relevanz für ihr Leben haben sollte. Und wenn die Bibel recht hat, und davon gehe ich aus, dann würde man sich im Himmel riesig freuen, wenn Sie Jesus Christus kennenlernen und später im Himmel mit dabei sind. Das alles werden Sie aber nur dann herausfinden, solange Sie hier im Leben unterwegs sind. Wenn Sie mal gestorben sind, dann ist es zu spät dafür. Dieser Jesus geht ihnen nach, im Idealfall auch durch sein Bodenpersonal, durch Christen. Sie sind Jesus Christus alles andere als gleichgültig. Der Schäfer, der ist bereit, sein Leben zu riskieren, wenn er an irgendwelchen Abgründen nach Schafen sucht, die vom Weg abgekommen sind. Jesus Christus hat sein Leben am Kreuz gegeben, auch für sie. Aber eben nur dann, wenn sie das wollen. Das Ganze ist wie ein Schlüssel für den Himmel, den ihnen Jesus in die Hand drückt. Nur den Schlüssel ins Schloss stecken und umdrehen, das müssen sie selber machen. Jesus zwingt sie nicht dazu. Denjenigen, die Jesus Christus schon kennengelernt haben, heute zu einer Gemeinde gehören, dem sei gesagt, Jesus möchte, dass jeder gerettet wird. Jesus hätte am liebsten jeden Menschen im Himmel dabei. Und zwar völlig unabhängig davon, ob der ihnen gerade persönlich sympathisch ist oder nicht. Jesus zählt dabei auf dich und mich, genauso wie er damals auf Petrus gezählt hat, als er ihm sagte, weide meine Schafe. Wenn Christen sich in ihren Kirchen und Gemeindehäusern verstecken und darauf warten, dass die Menschen zu ihnen hinkommen, dann können sie lange warten. Das Ganze hat etwas mit Aktivität zu tun. Wenn eine Gemeinde aber träge ist, in Lethargie versinkt, dann wird sie eingehen. Sie verliert dadurch jegliche Daseinsberechtigung. Martin Luther King hat mal gesagt, kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott sich darum kümmert. Von daher, lasst uns hingehen zu den Menschen, knüpfen wir Beziehungen, sprechen wir bei passender Gelegenheit darüber, warum uns Jesus Christus wichtig ist und weshalb in aller Welt wir uns sonntags morgens auf den Weg machen in einen Gottesdienst. Machen wir die Leute um uns herum neugierig. In diesem Fall kann Neugierde sogar Leben retten. Amen. Ich spreche zum Abschluss noch einen Segen. Wenn du deine Wege gehst, möge dein Blick dann offen sein für den, der es gut mit dir meint. Wenn du Gutes genießen kannst, möge es deiner Aufmerksamkeit nicht entgehen. Wenn dir Kraft fehlt oder Weisheit, möge dir dann der begegnen, der selbst die Kraft und Weisheit ist. Wenn dir eng wird ums Herz und dunkel, möge dir das nicht die Zuversicht rauben, dass einer da ist, der für dich einsteht, der dir beisteht. Wenn dir Gegenwind zu schaffen macht, möge sich dir ein geschützter Raum öffnen. Wenn du Zuwendung brauchst, mögest du sie in reichem, vollem Maß erfahren. So segne und behüte dich der gute und barmherzige Gott dein Leben lang und lasse dich leben in seiner Gegenwart immer da. Amen. In diesem Sinne, allen noch einen schönen Sonntag und eine gute neue Woche. Tschüss!